Bevor es mit der heutigen Folge von Mörderische Heimat losgeht, noch eine kleine Info für die Nachbarschaft. Für alle, die keine Tickets mehr für die ausverkauften Live-Shows im Januar bekommen haben, gibt es gute Neuigkeiten. Am Samstag, den 18. Juli 2026, bringen Zeno, Shaggy und Lisa wieder ihr alljährliches Sommer-Special auf die Bühne der Orangerie Fulda. Mit im Gepäck der Podcast-Live-Show befinden sich wie immer zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen. Sichert euch jetzt euer Ticket für das Mörderische Heimat Sommer-Special 2026. Karten gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo, liebe Nachbarschaft. Willkommen zur Folge 77 und zu einer weiteren Ausgabe von Mörderische Heimat. Mein Name ist Lisa Cardinale und ich sitze hier zusammen im Studio mit meinem Kollegen Shaggy Schwarz.
Auch von mir ein herzliches Hallo.
Shaggy, jeder Mord ist auf seine ganz eigene Art und Weise furchtbar und überflüssig. Aber heute widmen wir uns einem Fall, der besonders überflüssig erscheint. Denn fast allen war klar, dass es hier früher oder später eskalieren wird.
Du sagst das ganz richtig. Fast allen war das klar. Nur leider nicht den verantwortlichen Entscheidern und das hatte katastrophale Folgen. Vor allen Dingen, wenn man dann am Ende sieht, wie auf Teufel komm raus versucht wird, jegliche Schuld von sich zu weisen, wo doch jedem klar war, was hier passiert ist.
Wir sprechen für unsere Hörerinnen und Hörer noch in Rätseln, aber das wird sich schnell ändern. Der heutige Fall hat mich besonders bewegt, weil er erstens so vorhersehbar war und zweitens, weil er sich so oder so ähnlich überall zutragen kann und in abgeschwächter Form wahrscheinlich auch schon, ja, zugetragen hat.
Darum hören wir jetzt mal rein und Philipp fasst uns diesen Fall zusammen.
Am 18. Dezember 2009 geht ein Anruf bei der Polizei in Bremen ein. Es meldet sich die Stimme eines jungen Mannes. Ich habe gerade einen Menschen umgebracht. Bitte holen Sie mich ab. Es ist der grausame Endpunkt einer unrühmlichen Farce aus Obsession, fataler Fehleinschätzungen und Hilflosigkeit. Eine Lehrerin stirbt, ein Schüler wird zum Mörder.
Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ich würde sagen, wir ordnen das Ganze erstmal geografisch ein. Denn wir haben es gerade gehört, wir befinden uns in Bremen. Aber wo genau?
Wir sind in einer Wohnstraße in St. Magnus. Das ist ein Ortsteil vom Stadtteil Burglesum, was wiederum zur Stadt Bremen gehört. Das ist eine recht grüne und ruhige Wohngegend. Den Namen hat der Ortsteil von der mittelalterlichen Kapelle St. Magnus. Und hier leben rund 6000 Menschen.
Eine davon ist unser heutiges Opfer, eine Lehrerin, 35 Jahre alt.
Ihr Name ist Heike Block. Wie du gerade schon richtig gesagt hast, ist sie eine Lehrerin. Sie arbeitet an dem Gymnasium Osterholz-Scharmbeck, was rund 20 Minuten von ihrem Wohnort entfernt liegt.
Osterholz-Scharmbeck ist eine Kreisstadt im nahegelegenen Niedersachsen. Hier arbeitet Heike Block aber noch gar nicht so lange. Sie ist relativ neu an der Schule.
Das ist richtig. Sie ist seit November 2006 an dem Gymnasium tätig und unterrichtet dort Biologie und Chemie. Sie pflegt einen den Schülerinnen und Schülern sehr zugewandten Umgang und bringt auch schon mal zum Unterricht ihre beiden Heuschrecken Gypsy und Fridolin mit in den Biounterricht.
Man kann also durchaus behaupten, dass sie eine sehr beliebte Lehrerin ist. Ungefähr ein Jahr, nachdem sie dort am Gymnasium begonnen hat, leitet sie einen Biologie-Ethik-Kurs. Und das ist der Beginn unseres Falls, denn ein Schüler betritt den Klassenraum.
Ja, Das ist auch gleichzeitig ihr erster Oberstufenkurs, den sie leitete. Und als letzter Schüler stößt Gero S. dazu. Und Gero S. ist kein unbeschriebenes Blatt. Er ist bereits auffällig geworden.
Was unseren Fall noch brisanter machen wird, denn Gero S. hatte bereits zwei Mitschülerinnen belästigt.
Ja, bereits 2002 und 2005 ist er auffällig geworden. Als Teenager hatte er eine Mitschülerin belästigt und ihr heimlich Geschenke vor die Tür gelegt. Sie möchte aber nichts von ihm und lässt ihn abblitzen. Mit dieser Zurückweisung kann Gero S. aber schlecht umgehen und schrieb der Mitschülerin Droh- und Hassbriefe, dass er den Eltern etwas antun würde oder das Elternhaus mit einer Rakete in die Luft jagen wird.
Jeder ist wohl schon mal abgeblitzt, aber diese Reaktion ist für einen Teenager ja schon sehr ungewöhnlich. Diese Androhung von Gewalt. Wo kommt die her?
Naja, dazu müssen wir uns diesen Schüler mal etwas genauer ansehen. Er ist ein überdurchschnittlich intelligenter junger Mann. Bei einem späteren Intelligenztest wird festgestellt, dass Gero S. über einen IQ von 136 verfügt.
Er ist also alles andere als dumm.
Überhaupt nicht dumm, ja. Im Gegenteil. Allerdings hat er nicht die besten Voraussetzungen. Die Familie hat nicht viel Geld, was später auch noch eine Rolle spielen wird. Und seine Mutter, bei der er lebt, gibt ihm auch nicht das Gefühl, geliebt zu werden.
Sie sagt ihm das auch sehr direkt, bereits als Kind, dass er nicht gewollt war und dazu sperrt sie ihn zur Strafe auch oft ein.
Ja, das Verhältnis zur Mutter kann man nur als schwierig bezeichnen. Das ist auch später so, das ändert sich nicht. Die Mutter wird in der gesamten Geschichte auch überhaupt keine Rolle spielen. Sie hatte also überhaupt keinen Zugriff auf ihren Sohn.
Wissen wir etwas über den Vater?
Fast nichts. Lediglich, dass er die Familie verließ, als Gero ein halbes Jahr alt war. Also, da gibt es auch keine großen Erinnerungen an den Vater. Wobei auch genau das natürlich eine Erinnerung ist.
Tja, der fehlende Vater und eine Mutter, die dir sagt, dass du nicht gewollt warst. Ja, keine gute Mischung.
Gero lebt mit seiner Mutter in einer Hochhaussiedlung am Stadtrand und man kann durchaus von einer gewissen Armut reden. Teilweise genügt das Geld nicht einmal, um beim Arztbesuch die Praxisgebühr zu zahlen.
Das waren diese 10 Euro, die man eine Zeit lang in jedem Quartal zahlen musste. Ich habe mal nachgeschaut, das war von 2004 bis 2012.
Ja, richtig. Hm. Interessanterweise arbeitet seine Mutter ebenfalls an dem Gymnasium, zu dem er geht. Allerdings nicht als Lehrerin, sondern in der dazugehörigen Mediathek.
Nun wachsen viele Kinder in schwierigen Verhältnissen auf, aber nicht jedes Kind wird zu einem potenziellen Täter. Ist das schon auffällig, dass es in diese Richtung gehen wird?
Das kann man so nicht sagen. Es gibt einige Hinweise. Gero liebt zum Beispiel Waffen. Aber auch diesen Fable haben viele, ohne dass sie die Waffen gegen andere Menschen einsetzen werden.
Aber er kann anscheinend nicht mit Zurückweisung umgehen, wie wir erfahren haben. Seine Mitschülerin weist ihn zurück und er bedroht sie. Wie geht man damit um?
Gero wird in der Schule zu einem Gespräch gebeten, in dem man ihn darauf hinweist, dass das nicht geduldet wird. Und er lässt auch von dem Mädchen ab. Aber das ist nur von vorübergehender Dauer. Denn das beinahe identische Szenario spielt sich dann mit einer anderen Mitschülerin wieder ab.
Wieder Begeisterung für eine Frau, wieder Geschenke und auch wieder Zurückweisung und wieder Droh- und Hassbriefe.
Und auch wieder Lehrergespräche.
Und nun tritt eine neue Lehrerin ihre Stelle am Gymnasium an, Heike Block. Und in ihrem Bioethikkurs sitzt nun auch Gero S. Das bleibt nicht ohne Folgen. Wir ahnen, was passiert.
Er entwickelt eine neue Passion. Diesmal für seine Lehrerin.
Ein Jahr nachdem sie ihre Stelle angetreten hat, fängt ihr Schüler Gero nun an, ihr nachzustellen. Wir haben Oktober 2007. Gero wartet auf Heike Block vor dem Lehrerzimmer. Er fängt sie nach Schulschluss auf dem Lehrerparkplatz. Lauter solche Dinge. Und Heike Block weiß zunächst nicht, wie sie damit umgehen soll.
Ihr ist es von Anfang an unangenehm. Klar, vielleicht lächelt man am Anfang noch darüber, aber dieses Nachstellen wird immer aufdringlicher und inflationärer. Dennoch hört sie sich alles an, was Gero zu sagen hat. Sie ist geduldig und will ihrer Rolle als Lehrerin natürlich auch bestmöglich gerecht werden.
Dennoch empfindet sie das Verhalten ihres Schülers nicht nur als unangenehm, sondern auch als beängstigend. Sie überlegt, was sie tun kann.
Sie spricht zum Beispiel mit ihren Eltern Wilfried und Magdalene darüber. Und ihr Vater empfiehlt ihr, alles chronologisch aufzuschreiben. Falls es zu einer Auseinandersetzung kommen sollte, könnte sie so alles ganz genau darlegen, wann und wo die Belästigungen stattgefunden haben.
An sich eine gute Idee. Das machen ja auch viele bezüglich Lärmbelästigung von Nachbarn und so weiter. Ja, so eine Art Protokoll.
Ganz genau. Ja. Und das macht Heike Block nun auch. Sie schreibt ein elektronisches Tagebuch, das sich mit den Belästigungen von Gero befasst.
Wir wissen nun, dass es zu diesen ganzen Belästigungen und Konfrontationen in der Schule kommt. Da fragt man sich doch als erstes, was unternimmt die Schule dagegen? Denn es ist ja nicht so, dass das dort nicht auffällt.
Nein, nein, das bekommen natürlich alle im Kollegium mit. Zumal Heike auch nicht die Einzige ist, die von Gero gestalkt wird.
Es existiert noch eine weitere Kollegin an der Schule und die wird auch aktiv.
Ja, die Kollegin heißt Cornelia N. und wird ebenfalls von Gero belästigt und fühlt sich von ihm bedroht. Auch sie fertigt daraufhin im Januar 2008 ein Protokoll an. Und es zeigt deutlich, welche Ausmaße diese Bedrohung durch Gero angenommen haben muss. Denn die Kollegin schreibt, ich zitiere, dieses Protokoll ist bitte wie eine eidesstattliche Erklärung gedacht, falls ich nicht in der Lage sein sollte, im Ernstfall eine Aussage zu machen.
Das heißt, diese Kollegin hat solch große Sorgen, dass sie glaubt, dass sie vielleicht nicht mehr in der Lage sein wird, selbst auszusagen und fertigt daher dieses Protokoll ähnlich eines Nachlasses an.
Genau.
Krass.
Und das Gefühl kommt nicht von irgendwoher. Sie schreibt in dieser Erklärung, dass Gero S. ihr anvertraut hat, dass er an einer Waffe baut und es wäre doch, Zitat, schade, wenn Gero auf Enten zielt, viel bedauerlicher, wenn er sich selbst was antut und ganz entsetzlich, wenn Frau Block oder sonst wem etwas passiert, warnt Cornelia N. den Schulleiter laut Protokoll.
Der Schulleiter wird später im Prozess noch eine gewichtige und leider auch sehr fragwürdige Rolle spielen. Denn er wird aussagen, dass er sich an viele Gespräche mit Heike und Cornelia nicht erinnern kann. Aber wie gesagt, später dazu mehr.
Jedenfalls reagiert die Schule in Gestalt des Schulleiters erstmal nicht. Und so gehen die beiden Frauen zur Polizei, um eine Anzeige gegen Gero S. zu stellen.
Das Gute ist hier, dass die Polizei auch sofort aktiv wird und Gero S. einen Besuch in der Wohnung abstattet. Und nicht nur das, man findet in der Wohnung auch Schwarzpulver und einen Gürtel, den er so präpariert hat, dass man ihn als Sprengstoffgürtel nutzen könnte.
Daraufhin leitet man ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Behörden verständigen den sozialpsychiatrischen Dienst und Gero willigt darauf ein, eine Therapie zu beginnen.
Auch hier zeigt sich, in welch einer Welt Gero S. lebt, denn er willigt nur ein, wenn Heike Block ihn zu dem Termin beim Psychiater begleitet. Das macht sie dann auch, weil sie Hoffnung hat, dass nun Ruhe einkehrt. Aber weit gefehlt. Denn dort beim Psychiater gesteht Gero S. ihr dann seine Liebe und fragt, ob sie nicht eine Beziehung mit ihm eingehen möchte. Also völlig an der Realität vorbei.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er beginnt eine Therapie, in der es darum geht, dass er Probleme mit Stalking hat. Sein Stalking-Opfer begleitet ihn auch noch dorthin, weil sie glaubt, dass es endlich besser wird und sie Ruhe bekommt. Aber es wird nur noch schlimmer. Heike Block informiert nun wieder den Schulleiter. Der ermahnt Gero S., die Lehrerin endlich in Ruhe zu lassen, aber sonst passiert nichts.
Das stimmt ja nicht so ganz, denn es passiert schon etwas, etwas Unglaubliches. Denn Heike Block bittet darum, Gero S. nicht mehr unterrichten zu müssen. Aber da hat Gero einen ganz eigenen Vorschlag.
Richtig. Er bietet an, dass Heike ihn doch im Einzelunterricht betreuen könnte. Und das für mich Unglaubliche geschieht, der Schulleiter findet den Vorschlag auch ganz gut und verdonnert seine Lehrerin dazu, nun im 1:1-Unterricht mit ihrem Stalker Zeit zu verbringen.
Auch hier gibt es am 18. Januar 2008 einen Eintrag in ihrem elektronischen Tagebuch. Ich zitiere: Entschluss von mir, dass ich Gero nicht mehr in meinem Kurs haben möchte. Gero weigerte sich aber, das zu akzeptieren, schlug vor, dass ich ihn allein betreuen kann. Entscheidung von Herrn S., das ist der Schulleiter, dass Gero in meinem Kurs verbleibt und dass es besser für alle ist, wenn ich ihn einzeln betreue. Meine Einwände wurden nicht ernst genommen, so mache ich mit Gero Einzeltermine ab.
Unglaublich, oder?
Ja.
Gero antwortet Heike Block dann auch noch mit einer höhnischen Mail und unterschreibt diese mit den Worten: Mit freundlichen Grüßen, dein Ein-Personen-Kurs.
Und so nimmt die ganze Tragik ihren Lauf, denn alle Warnsignale werden weiter ignoriert. Man nimmt die Sache nicht ernst. Anders kann ich es mir nicht erklären. Tja, und so geht's weiter.
Leider ja. Am 11. Februar 2008 warnt Cornelia N. den Schulleiter erneut schriftlich, Zitat, ich empfinde die Situation als besorgniserregend und auch bedrohlich, sowohl für Gero als auch für andere, vor allem für die betroffene Kollegin Block. Ich mache dies hiermit aktenkundig.
Aber auch hier geht es erstmal so weiter. Der Schulleiter verlässt sich vielmehr auf die Stellungnahme eines Psychiaters, der Gero S. zwar als depressiv und suizidgefährdet einstuft, aber dass eine Fremdgefährdung ausgeschlossen wird. Welch eine fatale Fehleinschätzung.
Am selben Tag schreibt Cornelia N. auch an den Psychologen der Landesschulbehörde, ich finde die Situation unerträglich. Der Knabe saß am Montag wieder in dem Kurs. Die Kollegin hat den Schulleiter nochmals darauf angesprochen. Er hat dem Schüler dann gesagt, er müsse auf Wunsch der Kollegin den Kurs wechseln. Der Schüler hat sich geweigert, den Kurs zu wechseln, und der Schulleiter wird ihn da wohl belassen.
Zumindest ist dadurch aber auch verbrieft, dass die Schulbehörde definitiv über den Zustand vor Ort im Gymnasium Bescheid weiß. Man kann sich also nicht rausreden und sagen, man habe nichts gewusst. Man weiß auch ganz klar, wer Täter und wer Opfer ist.
Sollte man meinen, aber es ändert sich nichts. Auch nicht, als Heike Block im Februar wieder dem Schulleiter vorstellig wird. Sie möchte und kann sich nicht mehr allein mit Gero treffen. Das Ganze macht sie einfach fertig. Aber der Schulleiter zeigt für ihr Verhalten kein Verständnis. Ende Februar 2008 wird Heike endlich verbeamtet und nun besteht sie darauf, dass sie Gero S. nur noch im Beisein von Zeugen unterrichtet. Es wird aber noch bis Ende Juni dauern, bis er endlich in einen anderen Kurs verlegt wird.
Das ändert aber nichts daran, dass Gero sie weiter belästigt, sodass Heike Block im August 2008 zum Anwalt geht. Der rät ihr, eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Das bekommt der Schulleiter mit und sagt ihr, dass er das nicht gut finde und Gero doch schon genug durchzustehen habe.
Das muss man sich mal überlegen. Hier wird doch wirklich Opfer und Täter verwechselt. Er scheint nicht zu verstehen, was seine Lehrerin, für die er eigentlich auch eine Sorgfaltspflicht hat, durchmacht und wie sie sich fühlt.
Irgendwann bekommt er dann aber doch kalte Füße. Aber nicht etwa wegen seiner beiden Lehrerinnen, die ihn wieder und wieder auf die Gefahr hinweisen, die von Gero S. ausgeht, sondern weil im März 2009 eine Tat an einer Schule passiert, die ihn aufhorchen lässt. Nämlich der Amoklauf in Winnenden. Dort hat der 17-jährige Tim K. am 11. März 15 Menschen an seiner ehemaligen Schule erschossen. Und auch an der Schule von Gero S. tauchen nun verstörende Handzettel auf, in denen gegen Schüler und Lehrer gehetzt wird.
Ja. Der Direktor informiert sowohl die Polizei als auch den sozialpsychiatrischen Dienst und möchte Gero S. in die psychiatrische einweisen lassen. Obwohl sogar die Polizei eine allgemeine Gefährdungslage bejaht, lehnt das Amtsgericht die Einweisung aber ab. Sie sehen die Lage wohl weitaus weniger dramatisch.
Man soll es nicht glauben. Selbst die Polizei weist darauf hin, dass hier eine tickende Zeitbombe in der Schule unterwegs ist. Aber das Amt entscheidet sich gegen die Empfehlung. Dennoch wird Gero S. aber bald darauf die Schule verlassen.
Aber nicht wegen der ganzen Vorfälle und Belästigungen, sondern einfach aus dem Grund, dass seine Noten zu schlecht sind und er nicht zum Abitur zugelassen wird.
Und die Schule und der Lehrer denkt sich, nun sind wir das Problem los. Aber er täuscht sich.
Naja, er und die Schule sind das Problem ja nun tatsächlich los. Aber Heike Block ist das Problem noch lange nicht los. Denn Gero lässt weiter nicht von ihr ab. Er fühlt sich von ihr verraten, obwohl der nun zum Wehrdienst einrückt, wo man übrigens auch nichts von seiner Vorgeschichte weiß.
Und ihn nun sogar mit scharfen Waffen hantieren lässt.
Ja, richtig. Jedenfalls ist er nun ab Juni 2009 zwar beim Bund, aber er stalkt weiterhin seine ehemalige Lehrerin. Und nicht nur das. Er hat längst seinen Entschluss gefasst, dass er Heike Block töten will. Dazu trifft er nun seine Vorbereitungen.
Und das, was wir nun hören, ist wirklich unfassbar. Wie viel Energie er investieren wird, um sein Ziel zu erreichen. Und welche völlig abstrusen Gedanken er hegt, was er mit seiner ehemaligen Lehrerin anstellen will. Denn er will sie nicht nur töten.
Ja, das ist in der Tat einzigartig. Er entwirft einen 260 Seiten langen Fragenkatalog mit insgesamt 6500 Fragen, die er Heike Block stellen will. Fragen nach ihren sexuellen Erlebnissen, wie viele Männer sie schon hatte und so weiter. Außerdem will er ihre Haare abschneiden, weil sie ein Sinnbild für ihn, für Luxus und Narzissmus sind.
Er will sie also in seine Gewalt bringen, Zeit mit ihr verbringen und töten.
Genau so ist es. Wobei Zeit verbringen deutlich zu harmlos klingt. Er will sie 48 Stunden verhören und dann umbringen.
Dazu muss er aber erst einmal herausfinden, wo Heike Block wohnt. Und diese krankhafte Art der Recherche zeigt auch nochmal, wie sehr sich Gero S. in diese Welt hineinbewegt hat. Wie sehr er sein Leben danach ausgerichtet hat.
Er hat einen unfassbar aufwendigen Plan, den er über Tage und Wochen verfolgt. Dazu installiert er zum Beispiel nacheinander an mehreren Tagen eine Videokamera an den Autobahnabfahrten zwischen Osterholz-Scharmbeck und Bremen.
Er weiß, dass sie in Bremen wohnt, aber nicht genau wo. Und so versucht er, das kleinteilig zusammenzusuchen. Und er hat auch Erfolg damit.
Leider ja. Bei der 5. Abfahrt, St. Magnus, erkennt er den Mini von Heike Block auf den Aufnahmen und streift im Anschluss durch die Straßen von St. Magnus, um zu sehen, wo der Wagen abgestellt ist.
Auch hier nochmal die Erwähnung, dass Gero S. keinen Führerschein besitzt. Er fährt das alles mit dem Fahrrad ab.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es nun bereits Dezember und somit bitterkalter Winter ist.
Nun hat er herausgefunden, wo Heike Block wohnt. Aber das genügt ihm nicht. Er will es genauer wissen.
Er fährt nun öfter dorthin und wartet, bis der Wagen in der Straße hält. Heike Block aussteigt und zu ihrer Wohnung geht. Gero sitzt derweilen heimlich im Gebüsch und beobachtet die Lehrerin dabei. Und so findet er auch heraus, in welcher Wohnung sie genau lebt.
Auch hier arbeitet er akribisch besessen und macht Fotos von allem. Er wird sogar noch in ihre Wohnung einbrechen, um sich dort vorab umzusehen. Und immer wieder schreibt er ihr Mails. Er schreibt ihr darin Dinge wie: Du kannst wirklich sehr verletzend und kühl sein, manchmal aber auch zum Knuddeln. Oder: Ich muss gestehen, dass ich dich um dein Leben beneide. Ich bin nicht so klug wie du und ich sehe auch nicht so gut aus wie du. Vielleicht bin ich auch nicht so nett wie du. Aber vor allem eines haben wir nicht gemeinsam: unsere Vergangenheit.
Das zeigt einfach auch, wie sehr er sich mittlerweile komplett auf Heike Block konzentriert und will nun auch zum Äußersten gehen, sie in seine Gewalt bringen und letztlich töten.
Dann kommen wir doch auch mal zum Tattag. Es ist der 18. Dezember 2009. Das ist ein Freitag. Wohlgewählt, da Heike Block danach in die Weihnachtsferien gehen wird. Sie hat geplant, sich mit ehemaligen Klassenkameraden zu treffen und die Feiertage mit ihren Eltern und ihrem Bruder zu verbringen.
Den Tag hat Gero S. also wohl gewählt und ist gut vorbereitet. Er hat sich zuvor einen GPS-Peilsender im Internet bestellt. Gegen 10 Uhr begibt sich der mittlerweile 21-jährige Gero S. zu seiner ehemaligen Schule und bringt den Sender unter dem Auto von Heike Block an.
Für alle, die nicht wissen, wie so ein Peilsender funktioniert: Damit kann Gero den Wagen von Heike Block auf seinem Handy verfolgen und sehen, wo sie sich gerade aufhält.
Genau. Er hat sowieso für alle Eventualitäten vorgesorgt. Er hat auch eine Leiter versteckt, die er zur Not an den Balkon anlegen kann und so dann in die Wohnung von Heike Block einsteigen kann.
Ein Plan B, nur falls er sie nicht rechtzeitig vor dem Haus abpassen kann.
Ja.
Er hat sich aber auch mit allerlei anderen Dingen eingerichtet.
Also, er hat 2 Messer bei sich, eine Waffe, die sich aber als Attrappe herausstellen wird, Kabelbinder zum Fesseln, die Schere, mit der er ihre Haare abschneiden will, dann noch Salzsäure sowie einen USB-Stick und Kopfschmerztabletten.
Okay, da müssen wir nochmal näher drauf eingehen. Was will er denn mit dem USB-Stick und den Kopfschmerztabletten?
Das dient alles seinem Verhör. Wenn er die ganzen 6500 Fragen stellen will, möchte er das natürlich auswerten und dazu will er all ihre Antworten abspeichern und sich später immer wieder ansehen können. Den Stick will er vergraben oder verstecken und ihn sich später wiederholen, wenn er aus dem Gefängnis rauskommt.
Das heißt aber auch, dass er bereits fest damit rechnet, verhaftet zu werden.
Absolut. Er verschwendet eigentlich keinen Gedanken an eine mögliche Flucht. Er will sie überfallen, sie fesseln und über mehrere Tage in ihrer Wohnung befragen und sie dann töten. Im Anschluss wird er sich stellen und ins Gefängnis gehen. Und nachdem er eben wieder draußen ist, will er sich den USB-Stick holen und dann mit ihr dadurch eine Art gemeinsames Leben leben.
Das ist skurril, es ist einfach skurril.
Aber so ist sein Plan.
Dann schauen wir uns doch mal an, wie dieser Plan nun in die Tat umgesetzt werden soll. Denn ganz wie geplant wird es nicht funktionieren. Er hat nun den GPS-Sender an das Auto angebracht.
Das ist gegen 10 Uhr morgens an diesem Freitag. Dann entfernt er sich von dem Parkplatz und fährt Richtung St. Magnus. Dort will er auf Heike Block warten.
Und als Heike Block losfährt, schaltet sich auch der Sender ein. Ihr Mörder weiß nun, dass sie losgefahren ist und er macht sich bereit. Aber Heike Block fährt erstmal gar nicht zu sich nach Hause.
Richtig. Sie hat nämlich einen Zahnarzttermin. Den nimmt sie auch wahr. Danach fährt sie auch noch einkaufen, weil sie am Wochenende einige Klassenarbeiten korrigieren will, damit sie dann über die Feiertage komplett Ruhe hat.
Währenddessen sitzt Gero S. ausgerüstet mit Messern und Kabelbindern in seinem Versteck und wartet auf sein Opfer. Aber das lässt auf sich warten. Erst gegen 14.30 Uhr biegt ihr Wagen in die Straßen ein, sie parkt ihren Mini und steigt aus.
Sie steigt aus, nimmt ihre Einkaufstüten und geht in Richtung des Hauseingangs, als plötzlich Gero vor ihr steht. In der Hand die Pistolenattrappe. Er bedroht sie damit und will mit ihr hinauf in ihre Wohnung.
Aber Heike Block wehrt sich.
Sie schlägt ihm die Pistolenattrappe aus der Hand und ruft laut um Hilfe. Und tatsächlich hören das auch einige Passanten. Unter anderem auch ein Postbote, der sieht, wie Gero S. die um Hilfe rufende Frau bedroht. Er läuft sofort los, um ihr zu helfen.
Der Plan von der Verbringung seines Opfers in die Wohnung und der anschließenden Befragung ist bereits hier auf der Straße gescheitert. Auch Gero S. wird das klar. Er sieht seine Pläne zerstört und reduziert spontan seinen Plan auf das Entscheidende, auf das Töten von Heike Block.
Ja, dazu zieht er eines seiner Messer hervor, ein Kampfmesser. Damit sticht er zu. Nicht einmal, nicht zweimal, Insgesamt fügt er Heike Block 22 Stichverletzungen zu. Die Lehrerin bricht zusammen und stirbt noch vor Ort.
Sein ausgefeilter Plan ist zwar gescheitert, aber sein Ziel, Heike Block umzubringen, ist erreicht. Sein Verhalten im Anschluss ist bezeichnend. Er legt das Messer zu Boden, geht einige Schritte zurück und beginnt Dehnübungen zu machen.
Das ist auch total verrückt. Ja. Dehnübungen. Wie nach getaner Arbeit, wo man sich erstmal strecken muss. Aber genau das macht er. Im Anschluss ruft er, wie von Philipp geschildert, selbst bei der Polizei an und sagt: Ich habe gerade einen Menschen umgebracht, bitte holen Sie mich ab. Als die Polizei und der herbeigerufene Notarzt am Tatort eintreffen, finden sie neben den auf dem Boden verteilten liegenden Lebensmitteln die Leiche der 35-jährigen Lehrerin. Heike Block ist tot.
Eine Tat, die wirklich sehr speziell ist, aus vielerlei Gründen. Fehleinschätzung seitens öffentlicher Stellen, katastrophale Fehleinschätzung des Schuldirektors, denn wir müssen natürlich trotz aller berechtigten Kritik an diesem Mann festhalten, dass er natürlich nicht wollte, dass einer Kollegin so etwas zustößt. Also mit Absicht hat er das sicher nicht getan.
Ja, natürlich nicht. Aber was wäre schon dabei gewesen, den beiden Lehrerinnen mehr Glauben zu schenken und sich schützend vor sie zu stellen, anstatt sie in diese unangenehmen Situationen zu zwingen?
Oder wie im Fall von Heike Block, sie dazu zu verdammen, auch noch Einzelunterricht mit ihrem Peiniger zu machen.
Ja. Es gehen im Anschluss auch zwei Dienstaufsichtsbeschwerden gegen den Schulleiter Gerd S. ein. Beide werden aber abgelehnt.
Von wem kamen die?
Die Dienstaufsichtsbeschwerden?
Ja.
Beide aus dem Kollegium. Wie du vorhin schon angedeutet hast, gibt der 57-jährige Schulleiter Gerd S. vor Gericht leider keine gute Figur ab. Auf die Frage des Gerichts zum Beispiel, wo der Schulleiter als Zeuge aussagt, was er denn zu den Ängsten von Frau Block sage, die ihn ja mehrfach angesprochen und ihn immer wieder über ihre Ängste informiert hatte, so habe Heike Block ihm doch unter anderem auch eine 6-seitige Mail von Gero S. zum Lesen gegeben. Und was macht Gerd S.? Der schüttelt den Kopf und widerspricht. Diese Mail habe er nie gesehen.
Der scheint lediglich seine eigene Haut retten zu wollen. Der weiß doch, dass er da Mist gebaut hat. Auch wenn er jetzt sagt, dass er davon nichts weiß. Heike Block hat ja auch alles in ihr Tagebuch eingetragen, was sie mit dem Schulleiter besprochen hat.
Richtig, aber das ist kein Beweis.
Warum sollte sie dort Dinge reinschreiben, die nicht stimmen?
Ich gebe dir ja recht, dass das keinen Sinn ergibt. Aber wenn man es weder beweisen noch widerlegen kann, dann ist das halt zu wenig.
Es kommt ja vor Gericht sogar heraus, dass der Schulleiter dem Schüler Gero S. eine Art Job bei sich zu Hause besorgt hatte.
Ja, er hatte ihm angeboten, bei sich zu Hause einen umgefallenen Holzschober neu aufzurichten. Also so einen Haufen, auf dem Holzscheite für den Kamin gestapelt liegen. Dafür sollte Gero 20 Euro bekommen, was er auch gemacht hat. Der Direktor hatte seine Frau angerufen und ihr aufgetragen, den Haufen umzuwerfen, weil später ein Schüler kommen würde, der das wieder aufrichten würde.
Also eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, um dem Schüler eine Arbeit zu geben und vielleicht auch ein Erfolgserlebnis zu verschaffen? An sich ja keine schlechte Idee. Ich frage mich nur, warum er sich nicht mit gleicher Hingabe um seine Lehrerin gekümmert hat.
Ein berechtigter Einwand. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass trotz allem Fehlverhalten ja nicht der Schulleiter vor Gericht steht, sondern Gero S.
Das ist richtig, aber ich finde es dennoch krass, dass man sich hier überhaupt keiner Schuld bewusst ist. Auch die Schulbehörde weiß jegliche Mitschuld von sich. Da gibt es ein Schreiben, aus dem möchte ich noch kurz vorlesen. Das ist vom 12. Januar 2010, also nur wenige Wochen nach dem Mord. Da geht ein Schreiben bei Heike Blocks Kollegin Cornelia N. ein, die ja ebenfalls eine Beschwerde eingelegt hatte. Achtung, wortwörtlich. Nach Prüfung der Sachlage kann ich kein Fehlverhalten des Schulleiters Ihnen gegenüber feststellen, schreibt die Behörde Cornelia N. Dass der Schulleiter sowohl Heike Block als auch Cornelia N. gebeten hat, Gero S. zu betreuen, ist selbst nach dem Mord an Heike Block aus Sicht der Behörde nicht zu beanstanden. Schulen und Lehrkräfte sind im Rahmen des Bildungsauftrags verpflichtet, sich auch um sogenannte schwierige Schüler zu kümmern, erklärt die Behörde. Auch sonst verteidigt die Behörde den Direktor. Sein Handeln war bestimmt sowohl von der Fürsorge um die junge Lehrerin als auch von der Sorge um den Schüler, den Psychologen als suizidgefährdet eingeschätzt hat. Das Gefährdungspotenzial des damaligen Schülers konnte zu diesem Zeitpunkt weder von den Fachleuten noch der Schule oder der Landesschulbehörde eingeschätzt werden.
Das wundert natürlich wenig, denn die Behörde hing ja selbst mit ihren Fehleinschätzungen mit drin. Heike Blocks Vater Winfried Block sagte dazu sehr treffend: Bei der Schulbehörde urteilen die Leute über das Verhalten des Direktors, die vorher genauso untätig waren wie er. Dann fügt er hinzu: Eine Lehrerin kann man ersetzen. Eine Tochter niemals. Hm.
Womit er absolut recht hat.
Ja.
Aber Lisa, dann lass uns doch zum Verfahren selbst kommen.
Mhm. Das Landgericht Bremen gibt sich alle Mühe. Dabei kommt auch Heikes Angst vor dem Schulleiter zur Sprache. Eben wegen der anstehenden Verbeamtung. Was jedoch auch sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass Gero S. dem Schulleiter widerspricht. Es scheint ihm sogar Spaß zu machen, das Gericht darauf hinzuweisen, dass die Tagebucheinträge von Heike Block stimmen würden und der Direktor lüge.
Das ist auch strange. Jetzt springt der Mörder seinem Opfer noch bei und verteidigt sie gegen den Direktor der Schule.
Mhm. Auch die andere Kollegin Cornelia N. kommt vor Gericht zu Wort und schilderte, wie verzweifelt ihre Kollegin Heike gewesen war. Dass sie zunächst Angst hatte, Gero bringe sich um, und später Angst vor ihm selbst hatte. Über Gero sagt sie, dass sein Verhalten etwas Obsessives hatte. Er war eine tickende Zeitbombe.
Lass uns mal zum Urteil kommen, beziehungsweise noch zu seinem Schlusswort. Denn jeder Angeklagte hat vor Gericht das Recht des letzten Wortes. Das wird meist von der Verteidigung dazu benutzt, um seine Reue auszudrücken und so vielleicht eine geringere Strafe zu erreichen. Nicht so hier bei Gero S.
Allerdings. Der entscheidet sich für eine gänzlich andere Art und Weise des letzten Worts. Denn er nutzt diese Chance, um sich noch einmal verächtlich über Heike zu äußern. Er suhlt sich geradezu in seinen letzten Worten.
Hast du diese letzten Worte von ihm vorliegen? Ich finde, die sollten wir auf jeden Fall noch hören, weil sie so viel über diesen Menschen aussagen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass ihre Angehörigen dort im Gerichtssaal sitzen und sich das anhören müssen.
Nee, das habe ich im Wortlaut nicht vorliegen. Aber er sagt sowas in der Art wie, was Heike gesät hat, hat sie geerntet. Für ihn sei es eine persönliche Genugtuung, dass er dem Schrecken ein Ende gesetzt habe und dass er sich innerlich befreit fühle. Und auf die Frage nach Reue antwortet er, dass das Einzige, was er bereuen würde, die Tatsache ist, dass er sein Vorhaben nicht komplett wie geplant umsetzen konnte.
Also die 48 Stunden, die Heike Block befragen wollte und sie ihrer Schönheit berauben wollte. Wir erinnern uns an die Schere und die Salzsäure.
Ja. Und diese abfälligen Äußerungen seines Mandanten sind selbst dem Verteidiger zu viel und er dreht sich sichtlich erschrocken zu der Familie von Heike Block und bittet sie um Verzeihung.
Die Frage, die wir uns natürlich alle stellen, bevor wir zum Urteil kommen, ist Gero S. denn schuldfähig? Das klingt doch alles sehr nach einer heftigen Erkrankung der Psyche.
Das wird ihm auch so diagnostiziert. Er wird von zwei Gutachtern untersucht und beide sind sich einig. Gero S. hat eine verzerrte Realitätswahrnehmung, eine schizotypische Persönlichkeitsstörung und erheblich eingeschränkte Steuerungsfähigkeiten. Sein tiefgreifendes abnormales Verhalten zeigt sich in seiner Sexualität. Er ist dauerhaft gefährlich für jede Frau, die ihn als nächstes zurückweist. Und sowohl Angeklagte als auch Verteidigung sind sich darüber einig, den 21-Jährigen in einer Psychiatrie unterzubringen. Deshalb sei er bei dem Verbrechen vermindert schuldfähig gewesen.
Dann kommen wir jetzt wirklich zum Urteil. Wie fällt das aus?
Gero S. wird von dem Bremer Landgericht wegen Mordes schuldig gesprochen und mit einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren belegt. Im Anschluss wird er in eine Psychiatrie eingewiesen.
Das heißt, er dürfte mittlerweile in der psychiatrischen Einrichtung sein.
Ja, es gab noch eine Revision, die bis vors BGH ging, aber die wurde eindeutig zurückgewiesen. Hier ist auch die Begründung. Magst du sie vorlesen?
Zeig mal her. Ja. Also hier steht, eine Heilung ist nach Worten des Richters eher unwahrscheinlich. Deshalb gäbe es keine Therapie, mit der eine derart schwerwiegende Störung zu beheben sei. Und an Gero S. gerichtet, sie sind gefährlich und das werden sie auch bleiben. Gero S. wird in einer forensischen Psychiatrie untergebracht. Dabei handelt es sich um eine geschlossene Einrichtung unter gleichen Bedingungen wie in einem Gefängnis. Sollte Gero S. das Therapiezentrum noch einmal verlassen, müsste er eine Haftstrafe antreten.
Das ist deutlich. Und damit ist die Strafe auch rechtskräftig.
Wir sind am Ende ein besonderer Fall, ein tragischer Fall, weil er vielleicht zu verhindern gewesen wäre. Aber mit dem Urteil ist auch dieser Fall beendet. Zumindest für die Justiz. Ich habe noch einen Satz des Vaters von Heike Block gefunden und damit möchte ich auch gerne beschließen.
Ja, gerne.
Wir haben als Familie besprochen, dass wir nach der Urteilsverkündung nicht mehr länger gegen Windmühlen ankämpfen wollen. Wir müssen auch aus Selbstschutz unseren Frieden finden. Ansonsten gehen wir zugrunde. Unsere Tochter hat sich bemüht und in ihrem Beruf alles gegeben. Sie hat es mit dem Leben bezahlt.
Weise Worte.
Und damit schließen wir auch die heutige Episode. Das war Folge 77, eine letzte Folge aus dem Bundesland Bremen haben wir noch. Die hört ihr in 14 Tagen. Bis dahin verabschieden wir uns heute. Für euch an den Mikrofonen waren Shaggy Schwarz
und Lisa Cardinale. Bis bald.